Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Das Undenkbare tun. Wir haben gelernt, dass die Prophetie als Licht in der dunklen Welt leuchtet, bis dass der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Ich denke, in diesen Tagen sehnen wir uns sehr danach, dass dieser Tag anbreche, dass Christus, so wie er verheißen hat, kommen wird. Und er wird nicht matt werden, noch verzagen, bis er auf Erden das Recht anrichte und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. Christus wird auf dieser Erde Recht schaffen. Und das ist doch frohe Botschaft. In diesem Kampf zwischen Christus und Satan geht es um einen geistigen Kampf. Deshalb ist diese Situation, in der wir uns jetzt weltweit befinden, auch der Endkampf. Wisst ihr, bis jetzt gab es die Kriege, wo Völker gegeneinander gekriegt haben. Aber jetzt geht es um einen geistigen Kampf, was die Menschen über sich und über ihren Nächsten denken. Es geht nicht mehr Nation gegen Nation, sondern es geht Individuum gegen Individuum. Ich sag, da werden die Nationalitäten weggetan, weil es zählt ja jetzt nicht mehr, von wo du kommst. Die Frage ist nur, bist du eine Gefahr oder nicht? Ist der andere eine Gefahr für dich? Wir stehen, ich sage so, in dem letzten Konflikt. Er hat begonnen, er wird eine Weile dauern. Aber es geht darum, was in unseren Köpfen stattfindet. Nicht, was außerhalb unseren Köpfen stattfindet. Das, was wir denken, das wird zählen, weil es gab von Anfang dieses großen Kampfes zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Gesetz und Gesetzlosigkeit. Es gab nur einen geistigen Kampf. Das Physische wird nur dazu benutzt in diesem Kampf. Deshalb muss jeder wissen, was glaubt er? Auf was stützt er sich? Hat er ein festes Fundament? Weil es gibt doch nur zwei Gruppen. Die, die Christus nachfolgen, das wahre Israel, und die, die Satan nachfolgen, Babylon. Gibt nicht mehr. Und in dieser Krise, in diesem Endkampf, werden sich die Gruppen ganz deutlich auseinanderhalten. Und wir haben gesehen, wie das passiert mit dem Mahlzeichen und so weiter. Wir haben zwei Städte, Jerusalem und Rom oder Babylon. Die stehen gegenseitig. Sie stehen für zwei antagonistische Königreiche. Und wir können entweder Bürger des Königreichs Gottes oder Jerusalems sein oder Bürger Roms. Babylons. Und dann finden wir die zwei Frauen, die dasselbe darstellen, die Treue und die Untreue. Die weiß ihre wahre Identität, sie ist ein Kind Gottes, und die denkt, sie ist ein Gott. Das sind die zwei Ideologien, die hinter den Bewohnern oder den Anhängern dieser Königreiche stehen. Und in der Heiligen Schrift finden wir, dass das Brautkleid die Gerechtigkeit der Heiligen darstellt, die Bewohner des neuen Jerusalems sein werden. Deshalb haben wir heute als Betrachtung die Frage, wodurch schafft der Knecht Gottes die Gerechtigkeit? Weil die Voraussetzung, in diese Stadt hineinzugehen, ist, gerecht und vollkommen zu sein. Es gibt keinen anderen Weg außer Gerechtigkeit. Nichts Unreines. Nichts, was gesetzlos ist, kann bestehen. Und wir hier auf der Erde sind in einem Zustand der völligen Gesetzlosigkeit. Wir sind alle geboren in dieser Idee, ich bin Gott. Damit sind wir und können keine einzige rechte Tat tun. Alles, was wir tun, ist falsch, weil wir diese Idee über uns, diese Identität haben, aus der wir nie etwas Richtiges tun können und keine Fähigkeit haben, uns aus diesem Zustand zu befreien. Der Geist ist so gebaut von Gott, dass er nur von innen handeln kann. Und da er nur von innen handeln kann, ist es nicht möglich, dass jemand von außen ihn befreit. Nein, ein Geist kann nur von innen handeln. Und das ist so wichtig zu verstehen, sonst verstehen wir nicht, wieso der Knecht des Herrn, und ich lese hier in Kapitel 52 ab Vers 13 oder manchmal steht es schon in Kapitel 53, je nachdem, wo man die Texte hintut, siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Gleich wie sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn andere Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Also wird er viel Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten, denn welche nichts davon verkündigt ist, dieselbe werden es mit Lust sehen und die nichts davon gehört haben, die werden's merken. Der Knecht des Herrn, unser Heiland, muss das Undenkbare tun. Das, was unmöglich ist. Er muss nämlich in das Leben des Menschen hineinkommen. Wir alle wissen, dass wir aus einem Leben kommen. Wir können nur aus Adam herstammen und sind zu 100% Adams Nachkommen. Und geboren in diesem geistigen Zustand können wir uns selber von dem Irrtum unseres Herzens nicht befreien. Wir haben kein Mittel. Es ist unmöglich. Deshalb muss der Knecht des Herrn kommen, der Erlöser. Und er muss das tun, was sozusagen unfassbar, undenkbar ist. Er, der von Ewigkeit Gott ist, beschneidet sozusagen seine Gottheit und zieht den Menschen an, damit er dieser Mensch wird, in das Leben des Adams kommt, um von innen heraus die Lösung unserer Not zu vollbringen. Weil Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit sind innere Werte. Die kann man nur von innen stillen. Ja, sie sind außerhalb von uns. Aber es gibt keine Gerechtigkeit, außer die der Geist selbst vollbringt. Weil er kann und muss gerecht handeln. Deshalb übernimmt Christus, addiert zu seiner Gottheit den Menschen. Er nimmt ihn auf sich. Deshalb beschreibt er hier gleich, wie sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn andere Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Das heißt, man hat äußerlich nicht gesehen, dass er der König des Himmels ist. Er hat es gekleidet in den Menschen. Und nun wissen wir nach dem Gesetz, dass ein Mensch muss einen Vater haben und eine Mutter. Und so hatte Jesus einen Vater, das ist Gott, und er hatte eine Mutter, das ist Maria. Und somit kam Jesus, hatte geerbt als Mensch 50% Geist vom Vater und 50% Körper vom Vater. Aus der Maria kann kein Mann entstehen. Deshalb ist sowohl die Hälfte des Körpers Christi als auch die Hälfte des Geistes Christi nicht von Maria und nicht von Adam, sondern von oben geboren, von seinem Vater durch den Heiligen Geist. Und die andere Hälfte ist von Maria, Körper und Geist zur Hälfte. Deshalb ist Christus Gottes Sohn als Mensch. Und er ist der Menschensohn, weil er von Adam kommt, durch die Maria. So, Christus ist vom Vater, deshalb erbt er vom Vater die Wahrheit in seinem Geist. Ich bin ein Sohn des Vaters, ein Kind Gottes. Und er erbt von der Maria das, was unser Leben zerstört, nämlich die sündige Natur. Und diese muss er jetzt in sich selbst zerstören. Und das verstehen die meisten Christen nicht. Ich sprach heute mit einer gläubigen Frau, die Probleme hatte in ihrer Beziehung und wusste jetzt nicht, ob diese Beziehung jetzt zur Heirat führt oder nicht, weil wir wissen ja alle, dass Gott die Sexualität in die Ehe hineingetan hat und nicht außerhalb der Ehe. Und jetzt muss man, wenn man in so einer Situation ist, eine Entscheidung treffen. Und dann fragte sie mich und sagte, ja, aber wir leben doch unter der Gnade. Das bedeutet, wenn Christus für uns am Kreuz gestorben ist und alles bezahlt hat, und das ist das, was das Evangelium bei den Menschen da draußen ist, die sagen, Christus starb für die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt, wenn er am Kreuz die Strafe aller Sünden bezahlt hat, dann kann ich doch fröhlich unter der Gnade weitersündigen, weil sie sind ja sowieso alle schon bezahlt. Dies führt dazu, wenn man das Gesetz nicht kennt, wenn man den Menschen nicht kennt, wenn man das Problem nicht kennt. Hat Gott seinen Sohn gegeben, damit er einen Freibrief gibt der Sünde? Lass es uns doch lesen. Hat er, als, wie steht hier im Jesaja 53, Vers 4, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. War er das? Aber er ist um unseren Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was haben denn seine Wunden zerstört? Was haben seine Wunden vollbracht? Lasst uns doch im Römerbrief das kurz nachlesen. Römer Kapitel 6. Was wollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das ist das so, was in dieser, ich sage jetzt mal, nahezu überall in der christlichen Welt verkündigt wird. Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Das geht doch gar nicht. Wie willst du sünden, wenn du gegenüber der Sünde abgestorben bist? Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch, wer ist denn der alte Mensch, außer das, was uns trennt von Gott? Weil könnte der alte Mensch, könnte Adam, der von Gott abgefallen ist und uns allen diese sündige Natur vererbt hat. Dieser alte Mensch, könnte der sich mit Gott verbünden, dann wäre Christus nie kommen müssen, um eine Verbindung zum Vater wieder aufzurichten. Wäre gar nicht möglich gewesen. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Weil wenn das Ding hier getötet ist, kann man der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, wir sind befreit worden von der sündigen Natur, von dem alten Leben. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbet. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn dass er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Zu einem Mal, dass er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. In Kapitel 8, Vers 3 und 4. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Das heißt, das Gesetz kann uns offenbaren, dass wir ein Problem haben. Aber das Gesetz kann uns nicht befreien. Kann uns nicht gerecht machen. Das tat Gott und sandte seinen Sohn, Christus, in der Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. Verdammte die Sünde im Menschen, auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. So, Christus hat in sich selbst ein Problem lösen müssen, weil das Problem liegt in unserem Geist und das kann man nur von innen lösen. Und das ist das Undenkbare. Das ist das, was uns, wenn wir einmal das Ausmaß sehen dessen, was Gott für uns getan hat, ja, unsere Herzen so beeindrucken wird, dass wir sagen, das ist eine Liebe, die wir nicht fassen können. Die ist nicht fassbar. Er hat es für uns getan. Er nahm diese sündige Natur, das heißt, der Prophet Jesaja beschreibt, dass er auf sich genommen hat die Krankheit, aber Jesus war nicht krank. Dass er auf sich genommen hat die Sünde, aber Jesus hat nie gesündigt, weil er hat immer aus dem Vater gelebt. Er hat auf sich genommen die Wurzel dessen, was alles zur Sünde führt, den Irrtum. Weil man kann nur sündigen, wenn man denkt, man ist ein Gott. Man kann nur denken, man ist unabhängig geistig, wenn man ein Gott ist. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Und jetzt steht hier Einzahl Sünde. Unsere aller Sünde, weil wir ja ein Problem haben, eine einzige Ursache für die Sünde gibt es, nämlich unsere falsche Identität. Es gibt sonst nichts mehr, was zur Sünde führt. Immer das Denken, dass ich unabhängig von Gott sein könnte. Wir gingen alle in der Irre, wie Schaf. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Ist das nicht das, was jeder heute tut? Ein jeder kümmert sich um sich selbst. Ein jeder will etwas für sich selbst. Die Kirchen oder die sogenannten Gläubigen, egal welcher Couleur, zeigen in dieser Krise, dass es immer noch um sie geht. Sie sind nicht willig, ihr Leben zu geben für den Nächsten. Wie Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Und Freunde sind Menschen, die wir lieben. Lieben wir sie oder haben wir Angst vor ihnen? Weil Liebe und Angst schließen sich aus. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Und so sehen wir es heute. Vater sieht auf seinen Weg, Mutter sieht auf ihren Weg, die Kinder sehen auf ihren Weg, der Chef sieht seinen Weg, jeder guckt nur noch, dass er safe ist, dass er sicher ist. Jeder schaut auf sich. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und sein Mund nicht auftut. Er ist aber aus der Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat seines Volkes geplagt war. Als Christus am Kreuze hing, hat er das hier entfernt. Als er rief, es ist vollbracht, war die sündige Natur entfernt. Das Übel aller Übel war aus dem Geist des Menschen. Und wir wissen, wir alle haben ja einen Geist geerbt. Aus Adams Geist sind wir alle gekommen. Und Adams Körper ist natürlich, aber auf den Geist bezogen. Er hat es entfernt. Als er rief, es ist vollbracht, war die Plage, für die er geplagt war, um die Missetat meines Volkes vollendet. Als er schrie, es ist vollbracht, und sagte, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, war die sündige Natur entfernt und Jesus gab den ganzen Menschen in den Tod. Weder Satan konnte ihn töten, noch Gott konnte ihn töten. Christus hatte von seinem Vater die Autorität bekommen, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. So tötet Christus am Kreuz den ganzen Menschen. Er stirbt, indem er seinen Geist von seinem Körper entfernt. Weil dieser Mensch, in den er hereingekommen ist, war durch die sündige Natur so verdorben, dass die Bibel sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Auch konnte er aber ihn nicht vorher töten, bevor er ihn nicht gereinigt hatte, weil er musste aus einem reinen alten Menschen sozusagen den neuen durch die Auferstehung schaffen. Das ist der Prozess der Erlösung. Das ist das Undenkbare. Als Christus aus dem Grab kam, war er der Sohn Gottes als Mensch zu 100%. Da war nichts mehr jetzt von Maria dabei. War auch nichts mehr von Adam dabei, außer es wurde aus dem alten Leben ein neues gemacht. Aber dieser Christus, der auferstand, ist zu 100% als Mensch der Sohn Gottes. Seine Gottheit ist davon nicht berührt. Ihr seht, die ist immer dieselbe. Deshalb müssen wir diesen Prozess verstehen. Er ist für die meisten nicht verständlich, weil wir den Menschen und das Gesetz nicht kennen. Aber er ist ganz wichtig, dass wir ihn verstehen. Im 2. Korinther 5 steht ab Vers 16 und 17, um es noch einmal zu erkennen. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch, das ist der Christus, der geboren ist in das Leben des Adams. Das ist der Christus nach dem Fleisch. Ja? Das ist der Christus nach dem Fleisch. Er ihn kennen wir jetzt nicht mehr so, sondern dem, der für sie nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Der auferstandene Christus ist der eingeborene Sohn Gottes als Mensch. Er ist die neue Kreatur. Er ist der zweite Adam, das neue Leben. Und ja, um uns zu erlösen, musste er es aus dem Alten tun. Sonst können wir nicht in das neue Leben kommen. Deshalb können in dieses Leben nur die Menschen kommen, die aus Adam kommen. So wir alle bekommen dieses Leben als unser Erbe. Dieses Leben ist unzertrennbar verbunden mit der Gottheit Christi. Diese Verbindung zwischen dem Menschen Christus und dem Gott Christus ist nicht mehr trennbar. Wenn das so ist, dass man jetzt der neue Mensch für immer mit Gott verbunden ist, dann kann Sünde nie mehr möglich sein, weil Sünde ist nur möglich, wenn man sich von Gott trennen kann. Aber in Christus ist die Verbindung zu Gott für alle Ewigkeit gemacht worden und ist nicht mehr zertrennbar. Das ist das Undenkbare. Das ist das, was wir alle erben werden. Wie der Johannes sagt in seinem Brief, wir wissen nicht, was wir sein werden. Aber wir wissen, wir werden sein, gleich wie er. Das ist unser Erb. Das ist Christus. Unsere Gerechtigkeit. Nur der, der dieses Leben hat, wird einziehen in das neue Jerusalem. Niemand anders. Dieses neue Leben, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und ich finde es so schön, Jesaja 52 und Jesaja 54, im ganzen Kontext geht es immer um das alte und das neue Jerusalem, wie man von der einen in das andere kommt. Und mittendrin ist die Erlösung durch Jesus Christus. Mache dich auf, Zion, zieh deine Stärke an, schmücke dich herrlich, du heilige Stadt Jerusalem. Was ist der Schmuck der heiligen Stadt Jerusalem? Die Schrift sagt es uns in Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Jerusalem ist die Frau Christi, lest es in Jesaja 52, ist wunderbar geschrieben. Es ist die Stadt. Deshalb sagt der Paulus, sie ist unsere Mutter. Und Christus, ihr Schöpfer, ist ihr Mann. Und es war dir gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand, die köstliche Leinwand, aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Womit sich wird sich Jerusalem schmücken? Schmücke dich herrlich, du heilige Stadt Jerusalem, denn es wird hinfort kein Unbeschnittener, das heißt keiner, der die sündige Natur hat, und kein Unreiner zu dir eingehen. Diese Stadt wird das Recht für immer tragen und haben. Und ich lese aus Offenbarung 21, 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Heiden in sie bringen. Ja, wir werden viele Heiden sehen, besonders in diesen letzten Tagen, in diesem letzten Auseinandersetzung des Kampfes, werden sich die Heiden zu einer großen Menge bekehren. Wir haben es gelesen, ich hoffe, ihr habt es aufgemerkt in Jesaja 52, 15. Also wird er viel Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten, denn welche nichts davon verkündigt ist, dieselben werden es mit Lust sehen. Das heißt, denen, die nichts davon wussten, werden jetzt die Wahrheit annehmen, während die anderen leider verloren gehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Das sind die Heiden. Sie werden die Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit? Kann der Heide sich mit etwas anderes anziehen als mit der neuen Kreatur, mit der Gerechtigkeit Christi? Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Heiden in sie bringen. Und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines und das da Groll tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Jesaja 54. Und alle deine Kinder, gelehrt vom Herrn und großen Frieden deinen Kindern. Im Kontext ist dieses neue Jerusalem, beschreibt zunächst in den Versen davor, dass sie aus Edelsteinen gegründet ist. Genauso wie wir sie finden, auch in der Offenbarung getan. Aber dieser Text ist der, der beweist den neuen Bund und alle deine Kinder. Ja, wir sind die Bewohner Jerusalems. Wir sind nicht die Braut, die Braut ist Jerusalem. Wir sind die Bewohner, wir bringen das Brautkleid mit. Und das ist die Gerechtigkeit unseres Heilandes, das wir tun, weil wir handeln gerecht, weil wir das neue Leben Jesu in uns durch den Glauben aufgenommen haben und es leben. Und alle deine Kinder gelehrt vom Herrn, nicht von jemand anders, nicht von irdischen Lehren, nicht von Menschen gelehrt, nein, alle Kinder Jerusalems, alle Bewohner dieser neuen Stadt werden gelehrt sein vom Herrn. Weil das ist die Abhängigkeit zu Gott. Sie haben keinen irdischen Lehrer und großen Frieden deinen Kindern. Du sollst durch Gerechtigkeit bereitet werden. Die Gerechtigkeit der Heiligen, die das Leben Jesu aufgenommen haben. Du wirst ferne sein von Gewalt und Unrecht, dass du dich davor nicht darfst fürchten und von Schrecken, denn es soll nicht zu dir nachen. Das Ende von Kapitel 53 sagt, Vers 11 und 12, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er viele Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Ja, er wird sehen, den Lohn oder er wird sehen das Ergebnis seiner Arbeit und er wird zufrieden sein. Ich möchte unter denen sein, die durch Christi Gnade, die durch sein Leben gerecht werden. Nicht eine Gerechtigkeit, die nur zugerechnet ist, sondern eine, die verliehen ist. Das heißt, die mich gerecht macht, so steht es hier. Der Gerechte, viele gerecht machen. Viele gerecht machen. Denn er trägt ihre Sünde und er nimmt ihre Sünde weg. Wir befinden uns in dem letzten Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. Und es gibt nur einen Weg aus diesem Konflikt und es gibt nur einen Sieg in diesem Konflikt. Und das ist, dass wir die Lüge in unserem Herzen kreuzigen, dass sie wegkommt. Dass durch die Gnade Gottes, durch das Leben Jesu, die Gerechtigkeit Gottes, die vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt wird. Die wir nun nicht mehr leben nach dem Fleisch, weil wir haben es ja ans Kreuz genagelt, sondern leben nach dem Geist, nach dem neuen Leben Jesu. Dies ist der Sieg, Dies ist das, was wir brauchen, um in diesen letzten Tagen ein Licht in dieser Welt zu sein und das Heil zu bringen den Heiden.